Herzlich willkommen zu unserem T&O Group Podcast. Wir besprechen hier interessante Themen zu Managementsystemen. Die T&O Gruppe ist eine Unternehmensberatungsgruppe im Dachraum mit 4 Standorten in Wien, München, Aachen und am Zürcher See. Und wie schon gesagt, besprechen wir heute auch interessante Themen und vor allem ein Thema, nämlich E-Learning in unserer T&O Gruppe mit meiner Kollegin, Seniorberaterin Julia Steiner. Mein Name ist Stefan Kunz, Seniorberater in der T&O Gruppe, und gemeinsam dürfen wir Sie heute durch dieses interessante Thema E-Learning begleiten. Ja, liebe Julia, in den letzten Jahren gemeinsam durften wir schon viele Projekte und auch sozusagen Plattformen gemeinsam befüllen, aufbauen und entwickeln im E-Learning-Bereich. Ich glaube, es ist recht wichtig, einmal abzugrenzen, welche Formen des E-Learning es überhaupt gibt, weil da gibt es sehr viele Mythen, unterschiedliche Eindrücke, damit wir klar die Definition haben, was die Unterschiede da sind.
Genau, also wenn wir als Procon, eben Teil der T&O Unternehmensgruppe, über E-Learning sprechen, dann sprechen wir in erster Linie mal über dieses reine E-Learning. Also das ist unser Verständnis davon. Das heißt, jemand sitzt alleine vorm Computer und erarbeitet sich selbstständig die Inhalte, die jemand anderes vorbereitet hat. Dann haben wir noch die Möglichkeit des Blended Learning, bei dem einerseits selbstständig Inhalte überarbeitet oder erarbeitet werden und später dann ein Sicherheitsnetz durch einen Trainer, eine Trainerin mit einem Live-Session noch einmal hergestellt wird. Und dann haben wir noch das Thema hybrides Training. Da sind ein Teil der Teilnehmenden von dem Training sind vor Ort. Man sitzt gemeinsam in einem Raum mit dem Trainer, der Trainerin. Und andererseits habe ich aber auch hier Teilnehmende, die online mit dabei sind. Und jede Form hat natürlich ihre Vor- und ihre Nachteile. So wie du selbst vorher schon gesagt hast, haben wir da vor allem Corona-bedingt sehr viel ausgearbeitet. Und jede Form hat ihre Tücken, nenne ich es einmal. Und die Fähigkeiten, die der Trainer, die Trainerin mitbringen muss, beziehungsweise auch die aus Organisationen, vor allem HR-seitig ist es dann meistens, zur Verfügung gestellt werden müssen, sind da sehr vielfältig. Mhm.
Beim reinen E-Learning, also jetzt, wenn der Teilnehmer sich zum Beispiel auf eine Lernplattform dann einloggt und selbstständig dort ohne Zutun eines Trainers, einer Expertin, eines Experten erarbeitet und trainiert, ist jetzt das klassische E-Learning, was wir so nennen, also das heißt ohne Zutun einer Trainerin, eines Experten, einer Expertin. Was ist da hinsichtlich der Planung, Umsetzung, Vorbereitung von der Organisationsseite, zum Beispiel HR oder technischen Seite, aber auch seitens des Trainers zu berücksichtigen?
Also die reinen E-Learning-Formate, die sind oft für eine große Masse an Personen geeignet, weil man muss bedenken, dass hier ein enormer Vorbereitungsaufwand dahinter steckt. Ich muss die Inhalte in möglichst kleinen Paketen vorbereiten, so dass ich auch die Motivation der Teilnehmenden nicht verliere, weil wer setzt sich schon gerne hin und schaut sich eine halbe Stunde, eine Stunde lang ein Video an und macht am Ende dann einen Test drüber? Es ist einfach nicht attraktiv. Und das, was ein Trainer, eine Trainerin in einem Live-Training eben durch die menschliche Art kompensiert, nämlich die Langeweile rausnimmt, Beispiele bringt, das fehlt einem total im E-Learning. Das heißt, man muss sich wirklich im Vorhinein überlegen, wie kann ich das so aufbereiten, dass das überhaupt interessant ist, dass jemand das nicht einfach parallel zu seiner Arbeit durchlaufen lässt als Video und am Ende dann sagt, ja, habe ich gesehen. Ja. Einerseits muss ganz klar festgelegt werden, wer sind die Teilnehmenden. Ja. Also ich kann... Und was sollen die Teilnehmenden lernen? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich kann sagen, das sind zum Beispiel alle ProzessmanagerInnen oder das sind alle Personen, die mit Qualitätsmanagement zu tun haben, alle, die in der Logistik arbeiten, wie auch immer. Dieses Klientel oder die AnwenderInnengruppe, die kann ich im Vorhinein festlegen. Das ist eine Aufgabe, die natürlich die Firma selbst übernehmen muss. Da ist HR oft ganz extrem eingebunden. Es hat auch ganz viel mit dem Thema MitarbeiterInnenentwicklung zu tun. Das heißt, wo möchte ich überhaupt hinkommen? Und für 5 Leute zahlt sich sowas meist gar nicht aus. Ja.
Also du hast gesagt, auch für größere Gruppen, das, was der Trainer sozusagen, so wie wir durch unsere sozusagen ja, Spaßfaktor, Edutainment würde ich es gerne nennen, ein bisschen auf gut, wir sind jetzt in Wien, das heißt mit dem Schmäh ein bisschen reinbringen, auch weil es komplexere Fragen gibt, das geht mit dem E-Learning nicht. Das heißt, es eignet sich auch eher für eindeutig abgrenzbare Themen, wo man wirklich anhand von, ich sag mal, Fragen, Quizzes, Folien, Videos ganz klar etwas erklären kann. Und bei komplexeren Themen haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich da nicht dafür eignet oder schwerer dafür eignet, E-Learning heranzuziehen. Und deshalb gibt es auch dann bei uns zum Beispiel diese Blended Learning Varianten, wo punktuell Expertinnen und Experten dann hineinkommen und dann gegebenenfalls Diskussionen führen, im Nachgang zum Beispiel nach einem E-Learning-Format oder einer E-Learning-Einheit und so ein bisschen diese Fragen oder diese offenen Punkte, die normalerweise bei einem Live-Training oder bei einem Online-Training geführt werden, abfedern können.
Genau. Aus Unternehmenssicht muss ich mir immer die Frage stellen, ist das Thema, das ich einer Gruppe an MitarbeiterInnen weitergeben möchte, ist das ohne zusätzliche Erklärungen leicht verständlich? Beispielsweise, wir können über Grundvoraussetzungen sprechen. Im Prozessmanagement ist es zum Beispiel, wofür brauche ich Prozessmanagement? Was ist der Nutzen? Was sind die Vorteile im Prozessmanagement? Vielleicht sogar auch die Grundlagen wie Vier-Schritte-Methode oder ähnliche Themen, die einfach die man auch gar nicht oft genug hören kann. Also wenn ich 20 Mal vom PDCA gehört habe, schadet mir das 21. Mal auch nicht, weil es einfach zu den Grundlagen im Verständnis gehört. Das heißt, alles, wo wir eine Wiederholung auch immer wieder vorantreiben wollen, eignet sich auch für das E-Learning gut. Einschulungsthemen, ich kann auch Themen wie Arbeitnehmerinnenschutz, Einschulung, das sind auch Sachen, die sich einfach sehr gut eignen, weil sie immer wieder den gleichen Inhalt an neue Personen vermitteln sollen. Das heißt, auch hier muss man sich überlegen, wie spezifisch will ich diese Inhalte ausarbeiten, weil wenn sich das alle 2 Monate ändert, dann muss ich auch alle 2 Monate das E-Learning wieder anpassen. Das heißt, da, wo ich den Trainerin und den Trainer später nicht mehr habe und dadurch Kosten spare, weil ich keine Person brauche, die sich vor jemand anderen stellt und dem was erklärt, da habe ich dafür die Kosten eben in der Vorbereitung. Ja. Und umso mehr Customizing ich betreibe und umso mehr Änderungen ich habe, umso kostenintensiver wird das Ganze natürlich auch.
Okay. Wir haben jetzt vom klassischen E-Learning gesprochen, das ja, sehr viele mittlerweile aufgrund eben der letzten Jahre gut kennen. Es haben sich aber mittlerweile auch viele andere Trainingsformen, viele, die wir vorher halt erklärt haben, etabliert. Online-Training, das heißt, das klassisch ja, von verschiedenen Standorten Personen in einen virtuellen Raum eingeladen werden und Hybrid-Trainings. Wo sind hier deiner Meinung nach die besten Ansatzpunkte, das zu verwenden oder was ist bei der Vorbereitung, auch einmal jetzt aus der Sicht der Teilnehmer zum Beispiel interessant, für einen Trainer zu berücksichtigen? Also Stichwort, ich nehme es ein wenig vorweg schon, sichere Internetverbindung, schauen, dass der Hintergrund professionell ist, ja, das klassisch jetzt nicht die Katzen oder der Mann oder die Frau oder die Kinder im Bademantel hinten vorbeigehen. Genau.
Können wir froh sein.
Ja, genau, ist aber alles schon passiert, auch bei uns. Also bei unseren Kunden und bei unseren Teilnehmern, nicht bei uns als Trainern. Ja. Was ist da zu berücksichtigen? Also gibt es da so eine Art Netiquette, die man da berücksichtigen muss oder die man da sich aufbauen kann?
Genau, also gerade bei Online-Trainings, egal ob alle Teilnehmenden online dabei sind oder ein Teil vor Ort online dabei ist, ist natürlich die Infrastruktur ein ganz und wesentliches Thema, ja. So wie du es schon angesprochen hast. Wenn mein Mikrofon und meine Kopfhörer nicht funktionieren, wenn meine Internetverbindung dauernd instabil ist, wenn ich meine Kamera gar nicht einschalten kann und der Trainer, die Trainerin dann das Gefühl hat, er sitzt einfach nur vor einem schwarzen Bildschirm, weil alle Kacheln schwarz sind, dann macht das Ganze einfach auch überhaupt keinen Spaß. Also im Live-Training ist es ja auch so, im Live-Vor-Ort-Training, dass das davon lebt, vom Austausch, ja, von dem Miteinander, von dem Erfahrungsaustausch auch der Teilnehmenden. Und ich glaube, bei den meisten ist es schon angekommen, dass Online-Teilnahme auch bedeutet, ich muss aktiv teilnehmen. Also diesen Anfangstrend, an dem, den die Leute vielleicht zu Corona-Hochzeiten auch hatten, dass sie dann sich glaubten, einfach berieseln lassen zu können, ja, das ist zum Glück weggegangen. Also die Menschen, unsere Teilnehmenden zumindest, die erkennen, dass sie einen Mehrwert aus diesem Training auch generieren können, wenn sie aktiv daran teilnehmen. Und neben der ganzen Infrastruktur und der Motivation, überhaupt mitmachen zu wollen, ist es natürlich auch das Thema, dass bestimmte Regeln eingehalten werden müssen. So wie es Regeln gibt, die im Vororttraining, im Präsenztraining auch greifen, gibt es die für online auch. Das sind so Sachen wie eben, prinzipiell bleibt die Kamera an, wenn sie mal kurz ausgeschalten ist, weil gerade jemand eben nackt durch das Bild laufen muss, dann ist das halt so, dann lieber kurz ausschalten, bevor wir da ein FSK 18 Video drehen. Außerdem, dass eben keine Videoaufnahmen stattfinden, also dass keine Bildschirmaufzeichnungen stattfinden, ohne dass alle Beteiligten hundertprozentig ihr Einverständnis dafür gegeben, ja, haben. Also da sprechen wir auch über Datenschutzthemen und wir sprechen auch über das Thema geistiges Eigentum.
Genau, ja.
Wichtig, eben dieses respektvolle Miteinander aussprechen lassen, Handheben, diese ganze Conferencing-Tools, die haben alle schon die Funktion fürs Handheben und wenn sie mal nicht funktionieren sollte, habe ich zum Glück noch, ja, eine Hand, die am Körper dran ist, die kann ich dann auch verwenden, in die Kamera halten und der Trainer, die Trainerin muss eben den Überblick haben, wer meldet sich. Man kann auch gerne als Teilnehmender, wenn es einem auffällt, unterstützen und sagen, ah, die Person war vor mir dran, ja, also einfach respektvoll miteinander sich aussprechen lassen. Gleichzeitig aber auch das Thema, immer ein bisschen auf die Zeit zu schauen, dass man auch Pausen macht, weil nicht nur der Tag verläuft, sondern wir, ja, sitzen die ganze Zeit vom Bildschirm, haben die ganze Zeit unsere Augen in einem Kastel drinnen. Das ist erstens nicht gut für unsere Augen, zweitens nicht gut für unser Gehirn und unsere Leistungsfähigkeit und Aufnahmefähigkeit. Dementsprechend macht es einfach auch Sinn, häufiger Pausen zu machen im Gegensatz zu einem Präsenztraining. Man sagt, beim Präsenztraining kann die Aufmerksamkeit je nach Inhalt bis zu 1,5 Stunden aufrechterhalten werden. Beim Online-Training sprechen wir eigentlich fast über die Hälfte der Zeit, also 3/4 Stunde bis Stunde. Danach empfiehlt sich schon noch eine Pause zu machen. Und in Österreich haben wir sogar Gesetze dafür, die Bildschirmpausen, ja, verordnen. Das heißt, das ist auch in der Planung mit zu berücksichtigen, ja, dass die Pausen auch Teil der Agenda sind, dass ich am Ende des Tages nicht ein Drittel der Inhalte einfach nicht vermitteln kann, weil ich die Pausen machen musste.
Also das sind alles so Regeln und Tipps und Tricks, die wir uns in den Jahren dann sozusagen mitgenommen haben, aufgebaut haben. Das ist eine Herausforderung auch bei einem Online-Training, Mitarbeit der Teilnehmerinnen zu motivieren. Das heißt, es ist eine Herausforderung auch des Trainers oder der Trainerin, viel noch mehr aktiver in die Kamera und auf die Personen zuzugehen. In einem Raum kann man durch Körperbewegung, durch sich dorthin richten, 2 Schritte auf jemanden zugehen, ein bisschen präsenter in dem Raum machen. Beim Training ist es vor der Kamera, bei einem Online-Training viel wichtiger, noch aktiver nachzufragen, die Personen direkter anzusprechen, wirklich auf eine Person zu fragen, was denkst du, Johannes oder ja, Susanne, wie auch immer, wer dabei ist. Ja, das heißt, direkter nachfragen ist eine sehr gute Hilfe, um noch aktiver sie mit einzubeziehen. Ja.
Genau, du sprichst da auch einen ganz wichtigen Punkt an. Das gehört auch zu den Regeln mit dazu. Vor allem online ist man sich doch oft näher, obwohl man weiter auseinander ist. Das heißt, von Anfang an auch klären, welche Sprache man miteinander verwenden möchte. Also erstens mal natürlich, welche Sprache, Deutsch, Englisch, sonstiges. Wie möchte man sich gegenseitig ansprechen? Also hat man ein kollektives Du oder hat man ein Sie? Wie stelle ich mich vor, bin ich die Trainerin Julia Steiner oder bin ich einfach die Julia sozusagen, die mit euch gemeinsam dieses Training heute verbringt? Das heißt, das ist einfach wichtig, vor allem online das auch zu klären, weil so wie du sagst, man sieht nur einen Teil der Körpersprache. Und im Präsenztraining kann ich das ganz schnell auch feststellen, fühlt sich jemand mit einem Vorschlag unwohl oder ist das für alle in Ordnung? Und das beim Online muss ich da einfach ein bisschen ein besseres Gespür bringen und offen in der Kommunikation sein.
Ja, wir haben jetzt diese, wie ich es durchführe, wie ich es gestalte, wie ich es vorbereite, ja, bei den verschiedensten Modulen, Einheiten jetzt ein bisschen durchdiskutiert. Wie schaffe ich es, Trainingserfolge zu kontrollieren, wenn ich ein E-Learning zum Beispiel habe oder ein Blended Learning oder ein Online-Seminar? Welche Methodiken kann ich da verwenden, um das zu gewährleisten bzw. Trainingserfolg zu kontrollieren?
Ja, also je nachdem, ob ich eben mit einer E-Learning-Software arbeite, in der die Inhalte drin aufbereitet sind und die Teilnehmende ohne Unterstützung durch einen Trainer, eine Trainerin sich das erarbeitet, oder ob ich eine menschliche Person habe, die eben durch ein Fachgespräch, durch das Miteinander feststellen kann, ob jemand was verstanden hat oder nicht, muss ich eben unterschiedliche Punkte setzen. Im reinen E-Learning macht es Sinn, Multiple-Choice-Tests oder irgendwelche schriftliche Aufgabenstellungen, die dann wieder hochgeladen werden müssen. Da muss ich darauf achten, ist es wichtig zu überprüfen, was wurde da hochgeladen? Brauche ich einen Trainer, eine Trainerin, der oder die den Lernfortschritt sich runterlädt und bewertet, ähnlich wie bei einer Hausarbeit, sage ich jetzt einmal. Oder ist es einfach nur relevant, dass die Person das übt und man sagt, okay, aber ich überlasse es der Person selbst, ob sie das ordentlich macht oder nicht, und stelle dafür ein Beispiel zur Verfügung, wie die Lösung aussehen kann. Also das ist auch wieder ein Planungsthema, das hier berücksichtigt werden muss. Und bei den Multiple-Choice- oder Single-Choice-Sachen, dann gibt es natürlich auch die ganzen Kombinationen von nur eine Antwort ist richtig, mehrere Antworten sind richtig. Wie wird das Ganze bewertet? Ja. Ist es notwendig, eine Mindestpunktezahl zu erreichen? Oder geht es einfach nur darum, dass die Leute das machen? Das, auch wenn sie zwei Drittel falsch haben, Hauptsache sie haben es gemacht. Oder mache ich gar keine Überprüfung im Sinne von einem Online-Training, sondern setze zum Beispiel alle 3 Monate ein Halbtagesseminar hinten dran, in dem alle Teilnehmenden, die das E-Learning in diesem Quartal gemacht haben, nochmal zusammenkommen, entweder vor Ort oder online, und so die Überprüfung stattfindet. Das heißt, es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, und auch hier ist wieder die Kreativität gefragt. Ich kann auch mittels Drag and Drop kann ich richtige Antworten zuordnen. Ich kann Karten oder Bilder zur Verfügung stellen, die beschriftet werden müssen. Also da denke ich auch an zum Beispiel an den Gesundheitsbereich, dass ich sage, ich habe dann vielleicht Körperteile, die beschriftet werden müssen mit dem richtigen lateinischen Namen oder was auch immer.
Also das heißt, es ist jetzt, kann man nicht über den Daumen brechen, was jetzt welche Methode für welches, für welche Systematik E-Learning, Blended Learning funktioniert, sondern da gehört wirklich eine ordentliche, ich sag mal, Weiterbildungsstrategie und klare Entscheidungen, was für welche Inhalte sich eignen. Aber viel möglich, Kreativität, ja, Erfahrung ist da eine Voraussetzung des Ganzen.
Ein Thema möchte ich gerne noch ansprechen, und zwar das hybride Training. Ja. Das ist nämlich bei der Vorbereitung noch ein bisschen heikler als das reine E-Learning oder das Online-Training. Denn beim hybriden Training ist vor allem die Vorbereitung für den Trainer oder die Trainerin die große Herausforderung. Das bedeutet, ich habe Teilnehmende hier im Raum und ich habe Teilnehmende, die online dabei sind. Das heißt, ich muss schauen, dass sowohl meine Aufmerksamkeit im Online-Chat, im Online-Raum ist, als auch im physischen Raum. Und diese Balance zu schaffen, funktioniert auch nur mit klarer Kommunikation von Regeln ganz zu Beginn. Ja. Das heißt, auch hier kann ich vielleicht einen Teilnehmenden, eine Teilnehmende im physischen Raum bitten, behalte du den Chat im Auge, ich mal auf meinem Flipchart, egal ob digital oder auf einem Papierflipchart, oder ich bin in meinem Kollaborationstool, in dem ich direkt drinnen bin, es macht doch Sinn, dass die physisch anwesenden Personen ebenfalls einen Laptop mithaben oder einen PC-Zugang, damit sie eben die Gruppenübungen oder die gemeinsamen Übungserfahrungen online in einem Kollaborationstool machen können, setzt natürlich voraus, dass ich auch hier Vorbereitungen getroffen habe. Das heißt, ich kann nicht einfach ein Kollaborationstool aufmachen und sagen, und dann macht's jetzt, sondern ich muss den Rahmen da drin auch schon gut vorbereiten und abstecken, damit ich das bisschen Zeit, das ich habe, nicht verliere, indem ich hier noch einmal Kommunikation betreiben muss zwischen online und physisch anwesenden Personen. Ja.
Also das heißt, unterm Strich, egal welche Form, E-Learning, Blended Learning, Online-Training, Hybrid-Training, es bedarf immer einer strukturierten Vorbereitung, halt mit unterschiedlichen Schwerpunkten, weil diese Lernformen unterschiedlich durchgeführt werden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer andere Anforderungen haben an die Technik, an den Trainer. Das heißt, es ist nicht wie ein, ich nenne es jetzt einmal, normales Vor-Ort-Training, sondern die Vorbereitungen bedarfen hier schon ein bisschen mehr Aufwand als gewöhnlich. Halt nur unterschiedlich natürlich, und auch die Trainerinnen und Trainer sind natürlich anders gefordert mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Kommunikation, mit der Technik, mit der Bedienbarkeit der Conferencing-Tools à la Zoom, MS Teams, Bluepoint, wie sie auch alle heißen am Markt.
Genau. Also es ist egal, welche Form von E-Learning ich verwende, egal ob das ein reines E-Learning, Blended Learning, Hybrid oder ein Online- oder auch Präsenztraining ist, eine Kombination aus all diesen Dingen, es ist immer relevant, in welchem Kontext bewege ich mich, in welchem Kontext soll das Ganze überhaupt auch stattfinden, wer sind die Betroffenen und wer kann außen vor gelassen werden bei diesem Training. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, habe ich vielleicht MitarbeiterInnen über ein ganzes Land verstreut?
Ja.
Oder habe ich MitarbeiterInnen über die ganze Welt verstreut mit unterschiedlichen Zeitzonen? Dann sind es einfach auch arbeitsgesetzliche Vorgaben, die dann zusätzlich eingehalten werden müssen. Beispielsweise, wenn ich jetzt in den USA und in Österreich und in Deutschland gleichzeitig ein Online-Training machen möchte, ist das schon herausfordernd mit den Zeitzonen. Dann sitzt irgendwer um 3 Uhr in der Früh oder um 9 Uhr am Abend plötzlich vor dem Computer, um überhaupt teilnehmen zu können oder halten zu können, je nachdem aus welcher Perspektive man das sehen möchte. Und in diesem Fall kann man überlegen, ob es nicht vielleicht auch Videos gibt. Man kann auch in diesem Format, wie wir jetzt hier sitzen, kann ich ja Geschichten erzählen, ich kann zeigen, was ist, wie können Praxisbeispiele aussehen, und diese können ebenfalls als Teil eines E-Learnings mit eingebettet werden. Dann lasse ich die Personen vielleicht 2/3 im Voraus selbst erarbeiten und hänge noch 1/3 im Online-Präsenz hinten dran, um vielleicht 3 Termine oder 2 Termine zu machen, um da auch die arbeitsrechtlichen Aspekte berücksichtigen zu können.
Ja. Kombination von den ganzen, ja,
genau.
Ist klassisch Blended Learning, ja, alles irgendwie kombinieren, um den gesamten Kontext, die Anforderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, gesetzlichen Anforderungen abdecken zu können. Das muss man natürlich da auch berücksichtigen, ist nicht immer einfach, aber es gehört halt dazu, und mit der Erfahrung, die wir schon haben, decken wir das ja eigentlich immer sehr gut ab, haben gutes Feedback in unseren Trainings, ja, auch schon Listen ohne Ende geschrieben, was wir alles berücksichtigen müssen bei einem Online-Training, ja, von Mikrofon und vorher testen und rechtzeitig im Raum sein, sich noch einmal vorher mit den ganzen Sachen vertraut machen. Das sind alles Standards, die wir berücksichtigen und ja, professionellst versuchen umzusetzen natürlich.
Genau, und die Vorteile, die sind halt schon auch klar. Also vor allem diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit, gerade durch diese Zugangsbeschränkungen ist das einfach auch sehr deutlich geworden, dass manchmal muss man das Kind aus dem Kindergarten oder aus der Schule zu Hause lassen und muss in die Care-Betreuung gehen. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, mich dann hinzusetzen, wann es für mich okay ist, dann sitze ich halt vielleicht doch mal um 8 Uhr am Abend und mache halt eine halbe Stunde lang E-Learning und arbeite ein paar Arbeitspakete durch, beantworte die Fragen. Dann, wenn ich auch einen halbwegs klaren Kopf dafür habe, ohne mein Kind die ganze Zeit vom Fernseher setzen zu müssen.
Genau.
Also das ist einfach eine große Flexibilität, die sich da ergibt, die natürlich durch ein Präsenztraining nicht abgedeckt werden kann. Auch eben das Thema, wir müssen da gar nicht über weltweit sprechen. Es sind oft schon so Kleinigkeiten, zu sagen, ich wohne in Graz und das Training findet nur in Wien statt. Wenn ich das Ganze hybrid mache oder als Online-Training zur Verfügung stelle, kann ich plötzlich eine andere Gruppe an Teilnehmenden mit dazu holen.
Cool, ja.
Vor allem bei Trainings, die vielleicht innerhalb einer Firma, aber auch allgemein gesprochen, nicht so viel Interesse wecken. Also sehr spezifische Inhalte auch transportiert werden müssen. Eine kleine Gruppe von Expertinnen und Experten beispielsweise zum Refreshing
betrifft,
brauchen.
Ja. Genau. Das heißt, die Orchidee am Training, die man alle, weiß nicht, 10 Monate einmal für 2 Stunden durchführen muss, darf, kann, da zahlt es sich nicht aus, die Teilnehmer aus Deutschland, Österreich in die Schweiz zu bringen oder alle nach Wien oder alle nach München zum Beispiel, sondern da zahlt es sich dann aus, eben ein gut vorbereitetes Online-Format zu machen und so die Teilnehmer auch ein bisschen Anreisezeit zu ersparen und natürlich auch Kosten bzw. ja, CO2 einzusparen für ein Unternehmen. Ja.
Genau, also das sind alles Aspekte, die immer mit reinspielen und die gerade in Firmen internen Weiterbildungsformaten immer berücksichtigt werden sollen. Also es gibt da extrem viel Kosteneinsparpotenzial, wenn viele Reisekosten reduziert werden. Die Arbeitszeiten reduzieren sich ja dadurch auch, wenn ich keine Fahrtwege mehr habe. Und da sollten sich vor allem große Firmen tatsächlich auch überlegen, habe ich meine eigene E-Learning-Plattform, in der das Ganze gehostet werden kann, oder so wie wir eben auch E-Learning-Plattformen anbieten, in denen wir auch schon Inhalte zur Verfügung stellen. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich muss nicht immer alles selber machen. Hat Vor- und Nachteile, wie wir wissen.
Genau, also die Vorteile für den Kunden, die wir natürlich sehen, dass wir die technischen Support machen, den inhaltlichen Support, das heißt das Ganze anbieten, das Full-Service-Paket zur Verfügung stellen, die Anschaffung einer eigenen Lernplattform als Unternehmen ist eine große Entscheidung, weil natürlich dann dahinter sehr viel Arbeit ist, also von Inhalten erarbeiten, aufarbeiten, pflegen, anpassen, technischer Support, aber dann natürlich auch jemand, der das inhaltlich, technisch versteht, kombinieren kann, Feedback geben kann. Das haben wir lang und viel gelernt, dass das aufwendig ist und für viele Unternehmen auch einfach eine Entscheidung ist, dass das für sie nicht effizient ist, eine eigene Lernplattform sich zu beschaffen, sondern das eben auslagert. Ja.
Genau. Wir unterstützen unterschiedlichste KundInnenformate. Also einerseits haben wir Kundinnen und Kunden, die ihre eigene LMS, also ihre eigene Plattform haben, auf denen die Inhalte präsentiert werden und abgearbeitet werden müssen. Und andererseits machen es wir eben auch, wie du schon sagst, ganz selbstständig. Und gerade bei den Kundinnen und Kunden, die schon sowas selbst haben, ist es einfach auch spannend, weil wir die Inhalte vorbereiten können, nachdem wir das technische Wissen haben, nachdem wir selbst die Produktion von Scrum-Paketen auch übernehmen können, können wir den Kunden und den Kundinnen sehr viel Unterstützung im Vorhinein auch anbieten. Bedeutet, bestimmte Dateien für Fragenkataloge, die mit Makros schon hinterlegt sind, damit ich das einfach nur noch einspielen kann, wo die richtigen und falschen Antworten schon gekennzeichnet sind. Weil wenn ich das alles manuell eingeben muss, dann überlege ich es mir vielleicht zweimal, ob ich diesen Aufwand betreiben möchte.
Ja.
Auch die Kreativität einzubringen, wie können Fragen gestellt werden, wie kann der Aufbau sein, was ist anderen Firmen vielleicht auch wichtig in der Darstellung. Das heißt, ähnlich wie ich es in einem Präsenz- oder in einem Online-Training habe, dass ich eine Agenda habe, aber das kann ich auf einer Lernplattform nicht einfach so darstellen. Ich kann nicht sagen, jedes Mal, wenn ich ein Video aufmache und jetzt bin ich hier, sondern dann muss ich die Agenda in die Lernplattform integrieren. Ich muss vielleicht angeben, je nachdem, ob die Lernplattform das technisch kann oder nicht, wie lang dauert ein Video, damit ich als Teilnehmende mich dann noch hinsetzen kann und sage, ah ja, das Video schaue ich mir noch an, das dauert nur 5 Minuten, aber das hebe ich mal für morgen auf, weil das dauert 12 Minuten. Und diese Informationen, das ist natürlich Aufwand, das im Vorhinein genau, sich zu überlegen, aber es generiert einen extremen Nutzen, weil die Akzeptanz für das E-Learning um ein Vielfaches gesteigert wird. Und hier habe ich eben auch das Thema, wie bereite ich diese Inhalte überhaupt auf? Ist das ein Video, das einfach pausiert werden kann und später weitergeschaut werden kann? Habe ich 20 kurze Videos? Also all diese Dinge, die das Wissen dazu fehlt, vielen Firmen, weil sie einfach noch nicht so weit sind. Mhm. Und wir unterstützen dabei, die eigene Strategie auch zu entwickeln, wie das Ganze aussehen kann.
Ja, Julia, danke, dass du dir Zeit genommen hast, deine Erfahrung, unsere Erfahrung einmal zusammenzufassen. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden darüber reden, einzelne Fragen bis ins Detail ausarbeiten. Jahrelang machen wir das schon gemeinsam. Mhm. Aber ich glaube, das war ein super Überblick für alle, die sich unseren Podcast ansehen, anhören wollen. In diesem Sinne, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Information teilen und ja, wir freuen uns, bald von Ihnen zu sehen auf unseren E-Learning-Teilnehmerlisten. Genau, und wünsche noch einen schönen Tag und danke, bis bald.
Dankeschön, Stefan.